Ja, schön, dass wir hier so zusammen sein können. Und ich hatte eine kleine Themenauswahl und da habe ich das Naheliegende genommen, Bedeutung von Weihnachten. Denn das ist ja wirklich eine faszinierende Sache mit Weihnachten. Fast ganz Österreich feiert Weihnachten. Und wir, denke ich, wissen die Bedeutung, aber es ist auch gut, sich immer wieder mal damit zu beschäftigen, nachzudenken, was heißt das überhaupt, dass in dem ganzen Trubel und was noch alles sein soll bis dahin und was dann alles Pflichtprogramm und Familienprogramm und was sonst alles auch so dazu gehört, dass das den Rest, das Eigentliche, nicht überwuchert. Ja. Und da wollen wir uns ein paar Gedanken machen und ich bete noch mal zu Anfang, dass Gottes Wort unsere Herzen berührt. Lieber Vater im Himmel, wir dürfen uns mit deinem Wort beschäftigen. Du hast es uns gegeben, dass wir darin lesen, dass wir davon lernen und willst uns dadurch prägen. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir hier jetzt für unsere Runde. Wir freuen uns an deiner Gegenwart und dass du reden wirst. Darauf hoffen wir und darum bitten wir dich. Öffne unsere Herzen, schenke, dass uns nichts im Weg steht, in uns drin. Räume das alles aus. Danke, du hast die Macht. Wir rechnen mit dir. Lieber Vater, treuer Herr Jesus Christus. Amen.
Amen.
Danke, das ist sehr nett. Also, es wird gehen um die Bedeutung von Weihnachten. Und ich habe dafür einen Ausgangstext, nämlich die Weihnachtsgeschichte, so wie Paulus sie aufschreibt. Jetzt weiß ich nicht, ob euch gleich einfällt, wo schreibt Paulus die Weihnachtsgeschichte? Allzu viel schreibt er nicht von Weihnachten. Ja, er hat ein anderes Lieblingsthema. Also mit der Auferstehung hat er, mit Ostern, das ist viel mehr sein Lieblingsthema. Und recht hat er. Aber er hat auch eine Weihnachtsgeschichte. Galater 4, Vers 4. Er schafft die Weihnachtsgeschichte in zwei Versen. Paulus komprimiert ja gern. Ja. Und das lese ich uns auch gleich zum Einstieg. Da schreibt er, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen oder geschenkt bekommen würden. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Soweit. Das waren jetzt vier Verse. Er ist dann schon, wir merken, er komprimiert Weihnachten und dann geht das schon ziemlich weit weiter in der Heilsgeschichte, in dem, was Gott sich da gedacht hat. Bedeutung von Weihnachten. Und ich habe da versucht, das in drei Überschriften zusammenzufassen. Wir kennen ja den klassischen Beginn der Weihnachtsgeschichte. Es begab sich aber zu der Zeit. Ja. Und da knüpft, denke ich, Paulus an. Ja. Lukas schildert das in Lukas 2. Es begab sich aber zu der Zeit, als Kaiser Augustus, ja, Lukas setzt den Fokus hinein in die Zeitgeschichte, in die Weltgeschichte und zeigt uns, das passiert hier auf dieser Welt. Paulus schaut von der anderen Seite, als aber die Zeit erfüllt war. Er richtet seinen Blick, wenn er an Weihnachten denkt, auf die Zeitlinie Gottes, Ewigkeit, und dass Gott aber aus seiner Perspektive hineinschaut in die Zeit und wo Gott sagt, jetzt ist es Zeit. Jetzt ist es höchste Zeit, dass ich meinen Sohn sende. Jetzt ist Zeit für Weihnachten. Und das ist der Blick von Paulus. Ja. Er sagt, als die Zeit erfüllt war. Das heißt, Gott hat eine gewisse Vorstellung, was er vorhat. Und dann webt er die Weltgeschichte und die Menschen tun auch mit, aber sie bringen Gott nie aus dem Konzept. Und er kommt zu seinem Punkt und was alles, warum das da sein musste, ein paar Anzeichen werden wir uns nachher noch anschauen. Aber dieser erste Punkt, die erste Überschrift, Gott lebt seinen Plan. Gott hat einen Plan und den lebt er selber. Das wird hier auch sehr deutlich. Und das wird an Weihnachten sehr deutlich. Ja. Er sitzt nicht ratlos im Himmel und denkt, was machen wir denn jetzt? Das machen die Menschen wieder. Wie kriege ich das alles wieder in Ordnung? Nein, sondern er lebt seinen Plan. Er ist bei Weitem nicht mit allen glücklich, was hier geschieht. Er hat sicher seine Nöte. Ja. Er sagt im Propheten, dass ihr habt mir Arbeit gemacht mit euren Sünden. Zum Beispiel, also er nimmt echt Anteil daran. Aber nachdem er der allmächtige Gott ist, bringt ihn dann nichts aus der Ruhe und oder nichts in die Ratlosigkeit. Ja, sondern Gott lebt seinen Plan. Und da habe ich zwei Unterpunkte. Einmal wieder den Blick Gottes auf die Zeitgeschichte. Er hat Verheißungen gegeben auf diesen Zeitpunkt hin. Wenn wir hier sehen, als aber die Zeit erfüllt war, das Alte Testament vom Gesamtdenken her lebt das von Verheißung und Erfüllung. Und es gibt eine ganze Menge Verheißungen, Versprechen oder Ankündigungen Gottes. Und nachdem Gott immer Wort hält, muss das, was er sagt, irgendwann passieren. Und wenn wir jetzt so, ich kann die nicht alle vorlesen, die es gibt, ja, im Alten Testament, aber ein paar wesentliche, das sind ein paar viel für heute. Ja, genau. Aber ein paar ganz zentrale möchte ich vorlesen. Nämlich Jesaja 7. Das ist das Erste, was ich hier vorlesen möchte. Jesaja 7, Vers 14. Da ist eine schwierige Situation. Gott sagt zu einem König durch den Propheten Jesaja, er soll sich doch von Gott ein Zeichen erbitten. Und der Prophet ist so, der König ist so weit weg von Gott, er sagt, nein, das möchte ich nicht. Also ich möchte Gott nicht versuchen. In Wirklichkeit merkt man, er hat überhaupt keine Beziehung zu Gott, denn sonst weiß er, wenn Gott sagt, tu das, dann sagt man nicht nein, sondern dann sagt man ja. Ja? Und auch wenn mit Zittern und Zagen, aber man sagt nicht nein, wenn Gott sagt, das musst du so. Das ist, und das hat er gar nicht kapiert, da ist er nicht drin und sagt nein und tut noch, als wenn er höflich wäre. Und dann sagt Gott aber da hinein, in die Situation mit einem gehorsamen Prophet und einem gottlosen König, da sagt Gott hinein in Vers 14, darum wird der Herr selbst ein Zeichen geben. Also er tut's trotzdem und gibt jetzt ein doppeltes Zeichen, ein Zeichen, was sich damals erfüllt hat und was sich dann in Jesus erfüllt. Seht, die Jungfrau oder eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären oder zur Welt bringen und wird ihm den Namen Immanuel geben. Und das hier, gut rund 700 Jahre vor Jesu Geburt, sagt Gott das. Wenn wir jetzt in der österreichischen Geschichte 700 Jahre zurückdenken, was war da? Ich habe keine Ahnung. Also 1200.
Ausgehen ist nicht weiter.
War da hier irgendwas Bedeutsames? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
Lehmwürze,
Lehm,
Hexenverbrennung.
Hexenverbrennung. Ja. Ja. Aber manchmal streichen so 100 Jahre dahin ohne etwas Bedeutsames. Aber hier in dieser auch schwierigen Zeit in Israel, es war keine Blütezeit, es war eine schwierige Zeit, gottloser König, da gibt Gott etwas Wesentliches hinein. Und der gläubige Teil von Israel, von Juda, von den Juden, die haben das bewahrt. Die haben immer wieder diesen Vers angeschaut und haben gedacht, wann wird das sein? Und das ganz Verrückte ist ja, das tun die Juden heute noch. Die warten ja heute noch auf den Messias. Die denken ja leider, dass Jesus nicht der Messias war. Und ein echter frommer Jude selbst wenn er alt ist und kaum gehen kann, wenn eine schwangere Frau in den Bus kommt, steht er auf und lässt ihr den Sitzplatz, denn es könnte sein, dass sie den Messias zur Welt bringt. Ja, das sieht man also beim richtig gläubigen Juden vom Alten Testament her, welche Erwartung da drin ist. Und so eine Erwartung macht natürlich dieser Vers. Man rechnet damit, Gott wird das tun, was er gesagt hat. Er hat dann eine Verheißung. Eine Jungfrau wird schwanger werden und den Sohn zur Welt bringen und wird in den Namen Immanuel geben. Jetzt werden im Alten Testament verschiedene Namen genannt für diesen Messias. Und in Immanuel ist eben mehr eine Beschreibung dessen, was er ist. Das ist aber sehr oft bei den Namen im Judentum. Gott mit uns. Das ist die Auszeichnung für Jesus, dass Gott nicht mehr nur im Himmel ist, sondern dass Gott mitten hier auf der Erde ist. Wie viel Zeit habe ich überhaupt? Ich kann euch nämlich viel erzählen dazu. So ungefähr wann, ihr wollt ja irgendwann Mittagessen oder ich weiß nicht. Bis 10 vor, passt das? Ja? Okay. Dann lese ich noch eine zweite Verheißung aus 2. Samuel. Samuel, der Prophet, hat das ja unter seinem Namen sind diese Bücher verfasst. Im 7. Kapitel, 2. Samuel 7, das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Der König David hat endlich alle seine Feinde soweit besiegt und hat ziemlich Ruhe im Land. Er ist der Mächtigste da im mittleren, vorderen Orient und es geht ihm rundum gut. Und dann denkt er nochmal so nach, was könnte man noch machen, wenn man alle Feinde besiegt hat, im Land geht's gut, alle haben genug zu essen. Und dann fällt ihm auf einmal auf, ich wohne in einem Palast, die Menschen wohnen in Häusern, aber es gibt noch ein Zelt da in unserem Land. Und da wohnt Gott. Das kann ja wohl nicht sein. Also, sofort der Gedanke, wir werden Gott, für unseren Gott, werden wir ein ordentliches Haus bauen, nämlich einen richtig großen Tempel. Und er ist ein guter König, ein weiser König. Er hat zwar sofort viele Gedanken, was er machen kann, aber er redet mit Nathan, dem Propheten zu der Zeit, und sagt dem Nathan das. Und der Nathan sagt, das ist ein wirklich guter Gedanke. Das kannst du machen. Und dann spricht Gott aber zu Nathan und sagt, die Herzenshaltung dahinter ist gut, aber David hat viele, viele Menschen umgebracht bei den Kriegen. Er soll das noch nicht selber tun. Er soll noch warten. Und jetzt wieder spannend. Ja, Gott sagt was und der Nathan hatte die Aufgabe, das dem König zu sagen, ihm die Botschaft zu bringen. Und das macht er auch. Und David sagt, ja, wenn Gott das sagt, dann machen wir das so. Ja, vorbildliche Haltung. Und dann sagt, nachdem der David das gesagt hat, dann sagt Nathan noch mehr zu ihm. Und oder Gott erstmal zu dem, ab Vers 8, so sprich nun, also 2. Samuel 7, Abvers 8, so sprich nun zu meinem Knecht, dem David. So spricht Jahwe der Heerscharen. Ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du Fürst würdest über mein Volk. Also Gott erinnert nochmal an den Anfang. David, niemand hätte gedacht, dass David König wird. Er war ja ein unbedeutender Schafhirte. In der eigenen Familie nicht mal erst bei dem Fest mit dem Propheten dabei. Und Gott hat ihn gesehen, hat ihn da weggenommen und hat ihn zum König gemacht und erinnert ihn daran. Ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet und dir einen großen Namen gemacht, gleich dem Namen der Gewaltigen auf Erden. Und ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten und werde es einpflanzen, dass es dort bleiben und nicht mehr beunruhigt werden soll. Und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr länger bedrängen wie zuvor. Seit der Zeit, als die Richter über mein Volk Israel eingesetzt haben. Bis dahin hat sich das unter David eigentlich schon alles erfüllt. Gott schildert, was er schon alles getan hat. Und jetzt gibt's wieder einen Blick darüber hinaus. Weg von David hinaus in die Zukunft. Und ich habe dir vor allen Feinden Ruhe verschafft, so verkündigt dir nun der Herr, Yahweh, dass der Herr dein Haus bauen wird. Also David wollte Gottes Haus bauen und jetzt sagt Gott, ich werde dein Haus bauen. Spricht aber nicht von einem Steinhaus, sondern spricht von deinem Haus der Dynastie, von den Nachkommen Davids. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, das ist eine Umschreibung, David wird schon eine ganze Zeit tot sein, dann will ich aus deinem Samen nach dir jemand erwecken, der aus deinem Leibe kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Ja, jetzt kommt der neue Gedanke wieder vom Haus. Dieser, der irgendwann kommt, der wird Gottes Namen ein wirkliches Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ob der David das, aber David hat es geglaubt. Denn nachher spricht er ein ergreifendes Dankgebet für diese Verheißung. Ob er erfasst hat, was es heißt, dass Gott ein ewiges Reich bauen wird, weiß ich nicht. Aber er hat es geglaubt. Und viele nach ihm haben sich Gedanken darüber gemacht und haben gedacht, wann kommt dieser König, der ein ewiges Reich baut? Und Paulus schreibt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Ja, und fasst damit diese beiden und viele andere, können eine ganze Reihe mehr lesen, andere Verheißungen zusammen und sagt, all das, was immer Verheißung war und wo wir noch nicht wussten, wann passiert das endlich, jetzt ist es da. An Weihnachten. Unser Begriff dafür. Mit der Geburt von Jesus, mit dem Leben von Jesus, mit dem Sterben von Jesus und der Auferstehung und der Himmelfahrt von Jesus. All das ist ja das Erlösungswerk von Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, da lebt Gott seinen Plan. Er bringt seine Verheißungen zum Ziel. Und noch ein kleiner Blick in die Weltgeschichte, wo man dann später, viele haben sich auch Gedanken gemacht, auch Männer und Frauen, die sich damit beschäftigt haben, was war alles so besonders an diesem Zeitpunkt? Ja. Besonders war zum Beispiel im Psalm 22 und in Jesaja 53 wird im Prinzip eine Kreuzigung beschrieben. Aber die Israeliten kannten keine Kreuzigung. Wenn die Israeliten jemanden zu Tode bestrafen mussten, war im üblichen Fall die Steinigung vorgesehen. Speziell für Gotteslästerung war die Steinigung vorgesehen. Wenn wir jetzt in die Zeitgeschichte hineinschauen, 60 Jahre vor Jesu Tod waren die Römer im Land noch nicht so mächtig, dass die Israeliten sie hätten fragen müssen. Wahrscheinlich hätten sie sie nicht gefragt. Wenn jemand Gotteslästerung getan hätte, hätten sie ihn einfach gesteinigt und dann war es ein bisschen ein Problem mit dem Römer, aber die Römer hätten gesagt, ein Jude weniger. Ja, also ich meine, die waren ja da auch nicht zimperlich. Ja? Das heißt, menschlich gesehen, 60 Jahre vorher wäre Jesus nicht gekreuzigt worden. Aber ein Riesen, jetzt kann man sagen, ja, Hauptsache tot. Nein, es gab Verheißungen für diese Art des Todes. Ja? Denn bei einem Gesteinigten wurden zum Beispiel die Kleider nicht unter die anderen geteilt, sondern der wurde so, wie er war, gesteinigt. Und da gibt es klar Verheißung in den Psalmen. Und 60 Jahre später, 40 Jahre später wurde Jerusalem zerstört. Da hatten die Juden, waren zerstreut in alle Winde, die hatten gar keine Bedeutung mehr. Dann wären die unbeteiligt gewesen. Ob die Römer hat es nicht interessiert, ob da ein Rabbi, umherziehender Lehrer, irgendwelche Gotteslästerung. Ja. Und da merken wir, auch in der Zeitgeschichte gab es ein schmales Zeitfenster über diese Hunderte von Jahren, als die Zeit erfüllt war. Dass alle Verheißungen, die Gott schon gegeben hat, dass sie zum Punkt kommen. Oder die Sache mit der Volkszählung. Ja. Das hat ja nachher noch einige Juden verwirrt. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Die wussten alle, von wo kommt der Messias? Wo? Bethlehem, ganz klar. Denn die wussten, in Micha 5, Vers 1 steht, Du, Bethlehem Ephrata, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, sondern aus dir wird der kommen, der in Israel Herr sein soll, König wird. Klare Verheißung. So, jetzt lebten aber die, die Gott ausgesucht hatte, die Maria, dass sie die Zieheltern für Jesus sein sollten, und der Josef, die lebte in Nazareth. Außerdem gab es noch die Verheißung mit Ägypten. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, wie Gott das alles zusammenwebt, ja, die Volkszählung, also sie mussten von Nazareth nach Bethlehem, dort wurde das Kind geboren, dann, weil der Herodes so böse war und Einflussbereich hatte auf Bethlehem, sind sie nach Ägypten geflohen. Als er gestorben ist, sind sie dann nicht nach Bethlehem, sondern wieder nach Nazareth. Von Nazareth hat Jesus dann später in Kapernaum gelebt, wieder damit eine Verheißung erfüllt wird. Wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, da ist das am allermeisten, weil der Matthäus hat ja genau für die Juden geschrieben und hat immer aufgezeigt, Leute, Verheißung, lest nochmal nach, denkt nochmal nach, hier ist Gott am Werk. Ja, Gott lebt seinen Plan. Das ist die zweite Bedeutung von Weihnachten, und das ist uns natürlich, denke ich, sehr bekannt, Gott wird Mensch. Paulus schreibt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Ein Sohn von einem Mensch ist ein Mensch. Der Sohn von Gott ist Gott. Gott wird Mensch. Und der zweite, nächste Satz heißt, geboren von einer Frau und dann dem Gesetz unterstellt. Also wirklich hineingegeben in die ganze menschliche Sphäre. Und das, wir haben uns wahrscheinlich schon daran gewöhnt, aber wenn wir uns die Mühe machen und mal zu denken, wie Gott ist und wer er ist, dann wissen wir, dass das nicht geht. Das ist nämlich viel, viel mehr, als wenn der Helmut versucht, eine Ameise zu werden. Ja? Und das kann er auch nicht. Ja? Weil der Helmut ist dreidimensional und die Ameise auch. Ja? Aber Gott lebt in einer anderen Dimension wie wir. Er kann per Definition nicht einfach auf die Welt kommen. Aus dem Wort Gottes wissen wir, was passieren würde, wenn Gott so wie er ist, als unreduzierter Gott, sage ich mal, wenn er auf die Welt kommen würde, was würde passieren? Alle Menschen wären tot und die Erde wäre kaputt. Sie würde vergehen. Das lesen wir in der Offenbarung. Als die Erde, weil sie beschmutzt ist mit der Sünde der Menschen, vor Gott gebracht wird, da jagt sie weg. Es wurde kein Platz mehr für sie gefunden. Sie löst sich auf. Weil Gott so heilig, so rein, so allmächtig, so gewaltig ist. Bethlehem wäre explodiert, alles wäre weg. Gott musste sich darauf reduzieren, Mensch zu sein. Er musste der zweite Adam sein. Ja, das können wir jetzt nicht in Korinther noch dazu auslegen, aber Mensch. Ja, er musste Mensch sein, er musste eine ganze Menge seines Gottseins reduzieren. Paulus schreibt im Philipperbrief, er entäußerte sich selbst. Ja. Er legte eine ganze Menge. Jesus war nicht mehr ewig, als er Mensch war. Er hat die Ewigkeit abgelegt. Er war nicht mehr allumfassend da. Er hat einen großen Teil seiner Vollmacht abgelegt, damit er Mensch sein konnte, damit er hat sprechen gelernt. Er war Embryo in der Maria. Er war dann Baby, ein Windelscheißer. Gott als Windelscheißer, das ist doch wirklich undenkbar. Und das tut Gott, weil er uns so liebt. Weil er gesehen hat, einen anderen Weg für diese Menschen gibt es nicht. Ich muss den wirklich Mensch werden.
Sag mal, ich will dich nicht unterbrechen. Ja. Darf ich was sagen? Ich glaube, das Entscheidende ist, durch den ersten Adam sind wir gefallen und durch den zweiten Adam sind wir gerettet. Der Erde ist so vollbracht, was der Adam tun hätte können, aber nicht zusammengebracht hat.
Genau, nachdem der erste Adam die Sünde und den Teufel in die Welt,
ja. Für die Stellvertretung des Gesetzes. Das ist das Entscheidende. Ja.
Deshalb kam Jesus, um zu retten. Ja. Er sagt ja, er wird ja gefragt öfter in seinem Leben, was ist denn so, was hat er vor? Der Menschensohn, so beschreibt er sich mit einem der messianischen Titel, ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir Menschen waren verloren. Die Menschheit ist verloren. Also fern ist von Gott. Und er, Gott selbst in Jesus Christus, kam, um zu retten. Und dafür wird er wirklicher Mensch. Ja? Gott lernt Tischlern. Das ist doch wirklich. Ja? Ich habe ja Tischler auch gelernt und habe als Tischler gearbeitet. Ja? Und der in sechs Tagen die Welt geschaffen hat und alle Bäume erfunden hat und so, der lernt Tischler. Ja? Das ist schon. Ja, so stark gibt er sich hinein, ja, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan. Jesus bezahlt Steuern. Ich meine, wenn wir wirklich verstehen, wer Gott ist, ja, und so gibt er sich hinein und sagt zum Petrus will ja keine Steuern zahlen, klar, Petrus ist ja so der Revolutionär. Jesus sagt, na, wir stehen da drunter, ja, gehst, holst eine Angel dann. Ja, also, er erledigt das auch gleich mit der Steuer, weil sie anscheinend da gerade nichts hatten. Auf jeden Fall, Jesus bezahlt da auch die Tempelsteuer. Obwohl er selbst gerade dabei ist, den wahren Tempel, der verheißen war, was wir eben gelesen haben, das Haus David, er war gerade unterwegs, den wahren Tempel, den geistlichen Leib, den Christus zu bauen. Und trotzdem stellt er sich für diese Zeit drunter. Gott unter seinem eigenen Gesetz, dem alttestamentlichen Gesetz, unter dem weltlichen Gesetz. Und Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er stellt sich hinein. Er ist der Mensch, der wir sein sollten. Wir sollten demütig sein und sind hochmütig. Wir denken groß von uns, wo wir doch nur schwache, vergängliche Menschen sind. Er war der ewige Gott, wusste alles, kam aus der Ewigkeit, weiß ich, welchen Dimensionen Gott lebt, aber nicht nur in dreidimensionalen. Er ist befreit von Raum und Zeit. Das gibt Jesus auf, zumindest das und anderes, und gibt sich hinein in Raum und Zeit. Wird geboren und stirbt sogar. Und jetzt kommt dann Vers 5. Damit, diese Sache hat ja ein Ziel. Ja? Helmut hat es schon gesagt, der zweite Adam kann retten. Der erste konnte das nicht mehr. Er hat die Sache versemmelt. Ja, die Gottesgemeinschaft, die da war, hat er dran gegeben. Aber Gott saß eben nicht hilflos im Himmel. Er wusste, es wird mich meinen Sohn kosten. Aber wir werden diesen Weg gehen. Gott lebt seinen Plan. Gott wird Mensch. Und jetzt lesen wir, das tut er, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Das heißt, die waren offensichtlich alle versklavt. Jetzt ist das geistlich ganz klar. Jesus sagt es und Paulus wiederholt es auch. Ja, wer Sünde tut, da genügt eine, der ist Sklave der Sünde. Wir alle haben schon mal einen bösen Gedanken gehabt. Habe ich schon früh gehabt. Und ich habe dann irgendwann als Teenager versucht, die 10 Gebote zu halten. Wer hat schon mal versucht, die 10 Gebote so richtig zu halten? Ihr habt das noch nicht mal versucht. Ja, ihr seid schlau. Ich habe es versucht. Ja. Und hatte ich mir vorgenommen, ich von klein auf kannte ich die Bibel, ich kannte Gottes Wort, ich hatte liebe christliche Eltern und habe gemerkt, Gott will das. Und dann habe ich gesagt, ich will das auch. Und ich will das wirklich. Jetzt bin ich so gestrickt, wenn ich mir was vornehme, dann will ich das wirklich. Ein bisschen Dickkopf ist da auch dabei. Und habe dann eine Woche gelebt und sonntagsabends war so irgendwie, habe ich Resümee gezogen. Und habe gemerkt, ich habe das nicht geschafft. Nur, ich meine, ich habe nicht versucht, alle Gebote, ich habe nur die 10 Gebote. Ich habe das nicht geschafft. Jetzt war ich Teenager. Was war wohl mein Problem? Ehre Vater und Mutter war da ein Problem in der ersten Woche. Das war nicht so gelaufen, wie ich den Eindruck hatte, dass Gott sich das vorstellt. Dann habe ich gedacht, neue Woche, neues Glück. Genau, zweite Woche. Bisschen mehr anstrengen, dann werde ich das schaffen. Habe ich das wieder versucht. Resümee, Sonntagabend.
Ist mir daneben gekommen gewesen?
Ich weiß, so die Details weiß ich nicht, aber es ist nicht gelungen. Ich habe 3 Geschwister. Und wir hatten diese Woche Streit. Es war keine Woche ohne Streit. Also diese Woche nicht, wir hatten sonst kein, jetzt kein böse, keine bösartigen Verhältnisse, aber Streit, vier waren zu viert. Ja. Und ja, hatte nicht, es war nicht gelungen. Und da war ich schon ein bisschen knickt. Aber so schnell gibt man nicht auf, neue Woche. Ja. Versuchen wir es nochmal. Nein, diese Woche wird es gelingen. Das war mein Nicht-Versuchen. Diese Woche wieder Sonntagabend nicht gelungen. Das war. Und Gott sei Dank ist mir dann an diesem Abend in dem Nachdenken die Gnade von Jesus gekommen. Ich brauche das nicht. Ich kann das nicht. Das ist nämlich die Wahrheit. Ich kann es nicht. Ich bin ein unfähiger, sündiger Mensch. Aber er hat es ja schon getan. Ja? Damit er die, die unter dem Gesetz waren, und ich hatte mich gerade genau unter dieses Gesetz gestellt, erstmal nur die 10 Gebote, die konnte ich die auswendig, auf jeden Fall wusste ich, worum es geht. Ja? Ja? Damit er die loskaufte. Das steht hier drin. Damit wir, der Samuel, die Sohnschaft. Und Sohnschaft ist, da müssten wir jetzt den hebräischen Begriff anschauen. Sohnschaft. So, das Vater-Sohn-Verhältnis mit Gott. Anschauen können wir uns das bei Jesus und seinem Vater. Johannes Evangelium wäre dazu zu lesen. Wie lieb der Vater den Sohn hat. Und wie lieb der Sohn den Vater hat. Und dann sagt Jesus an einer Stelle, so wie der Vater mich liebt, und daran gab es keine Zweifel, liebe ich euch und liebt der Vater euch und wird Wohnung in euch machen. Und das beschreibt Paulus wieder hier in diesem einen Begriff. Ja, damit wir die Sohnschaft empfinden. Und da habe ich die dritte Überschrift über uns, wenn man so Überschriften merken mag, ja, Gott will viele Kinder. Ja. Alle Eltern überlegen ja vielleicht so, wie viele Kinder sie wollen. Ja. Und dann muss man sehen, was man kann und was Gott schenkt. Ja. Und bei manchen wird es auch mehr wie gedacht und bei anderen bleibt es dann bei weniger als von jemandem, die wollten unbedingt. Also der Plan war 5 Kinder und ja, die ersten beiden schliefen sehr, sehr, sehr schlecht. Und die Mutter reagiert auf Schlafmangel kraftlos. So, da muss man irgendwann nachdenken, geht das. Aber Gott ist allmächtig. Er kommt auch mit vielen Kindern zurecht. Ja? Er will viele Kinder. Und er ist immer noch dabei. Deshalb haben wir gestern Abend Konzert gemacht, um Menschen einzuladen, Gotteskinder zu werden. In diese Sohnschaft hinein. Und Gott will, und dann sind wir bei Weihnachten, viele Kinder reich beschenken. Ja. Wir kommen nicht zu ihm, zum Fest, und stehen dann da und er sagt, ich hätte nicht gedacht, dass so viele kommen, jetzt habe ich nichts mehr. Kein Sessel, nichts zu essen, kein Geschenk, keinen Heiligen Geist mehr. Gibt's nicht. Gibt es wirklich nicht. Undenkbar. Gott will viele Kinder und er ist reich, überreich, sagt Paulus auch an anderer Stelle. Reich über alle, die ihn anrufen und gibt reichlich mehr, als wir erbitten können. Und er gibt seinen Geist, den er in unsere Herzen gesandt hat, so steht es im nächsten Vers. Das ist dann, da wird Paulus jetzt natürlich, geht ihm das Herz auf, was Gott schon alles jetzt schenkt und was er dann noch schenken wird. Ja. Und ein Mensch hat das mal, dieses Erlebnis hier, oder was Paulus hier so beschreibt, und Weihnachten ein bisschen so zusammengefasst, weil er Gott ist. Und dann ist natürlich Krippe und Kreuz in eins gewesen, weil er Gott ist, war sein Tod von unendlichem Wert. Das heißt, unendlich können wir auch nicht denken. Sagen können wir das aufschreiben, aber denken nicht. Von unendlichem Wert. Das heißt, er reicht aus, um alle Sünder zu erlösen. Jeder, der kommt, wird erlöst. Weil er ein Mensch war, konnte er als Stellvertreter für Menschen sterben. Christus, von Natur aus Gottes Sohn, wurde zum Menschensohn, damit wir von Natur aus Menschensöhne oder Menschenkinder Gottes Kinder werden können. Das ist mein Tausch. Das ist der beste Tausch in der ganzen Weltgeschichte. Darum geht's. Ja. Er hat uns losgekauft, nicht mehr nur Menschen, vergängliche Menschenkinder, sondern Söhne. Er hat zuerst seinen Sohn gesandt, damit er jetzt seinen Geist sendet in unsere Herzen und diese Sohnschaft, diese innige Gemeinschaft, die wir jetzt schon pflegen können. Und dann, wenn wir ihn sehen, was wir vorher im Lied gehört haben, ja, ich würde Jesus so gerne sehen. Ich bin schon gespannt, wenn wir ihn sehen. Wenn so die Tür aufgeht und ich das erste Mal ihn sehe, ist meine Vorstellung, wie es dann wird, warte ich ab. Aber es wird ein Erlebnis sein. Ja. Und dann sagt Gott noch etwas. Erbe. Jetzt ist das heute mit dem Erbe ja, manchmal wird schon vorher ein bisschen verteilt und dann muss man schauen, dass man mit Steuern alles hinhaut und was weiß ich. Aber früher zu der Zeit war das eigentlich, außer in der Geschichte vom verlorenen Sohn, da ist es ein Riesenproblem. Aber eigentlich war es so, das, was der Vater gesammelt hat und besitzt, wenn er stirbt, wird das verteilt. Nun stirbt Gott nicht, Gott sei Dank. Aber er verteilt sein Erbe an seinen Sohn und alle seine Söhne und Töchter und Kinder. Und das schreibt er hier schon rein. Er will das so. Das ist sein Ziel. Er will seinen Reichtum verschenken. Und das ist auch ein Teil der Ewigkeit. Soweit ich das verstehe, wird sein Reichtum dadurch nicht weniger, sondern mehr. Ja, da scheint eine andere Dimension. Aus seiner Fülle kann man nicht leer schöpfen, sondern die ist Fülle. Fülle bleibt Fülle. Egal wie viel man rausschöpft. Ein bisschen kann man das erahnen. Die meisten waren wohl schon mal am Mittelmeer. Und wenn Kinder am Mittelmeerstrand spielen und mit dem Eimer, dann irgendwann auf die Idee kommen, jetzt schöpfe ich das Meer leer. Jawohl, das ist eine gute Idee. Das machen wir. Ja? So. Aber die letzten 20 Jahre hat das keiner geschafft. Ja, so ist das. Gott lebt seinen Plan. Das ist die Bedeutung von Weihnachten. Ja. Verheißungen bringt er zum Ziel. Er hat die Weltgeschichte im Blick. Gott wird Mensch, er hat sich da wirklich ganz rein reduziert, sich drunter gestellt in Jesus. Ich meine, dass Gott sich da unter einen römischen Machthaber, er sagt es ihm ja zwischendurch. Was sagt Jesus zu Pilatus? Du hättest keine Macht über mich. Du hättest keine Macht über mich. Nichts hättest du. Du wärst gar nicht. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Jesus wusste sich voll im Plan, ja. Und Gott will viele Kinder reich beschenken. Jeden von uns.